Wasser, Hopfen, Malz und Hefe. Aus diesen einfachen Zutaten entsteht seit über 500 Jahren das beliebteste alkoholische Getränk der Deutschen. Und gerade in Bamberg gehört das Bier einfach zur Kultur. Wesentlicher Bestandteil dieser Kultur ist die Kaspar Schulz Brauereimaschinenfabrik und Apparatebauanstalt GmbH als weltweit ältester Brauereimaschinenhersteller.
Johannes Schulz Hess ist Inhaber des in 10. Generation geführten Familienunternehmens, Innovationstreiber und verantwortlich für die Strategie des Top-Innovators 2023. Er steht damit exemplarisch für die Kontinuität des mittelständischen Unternehmens, das 1677 gegründet wurde und in diesem Jahr auch den Bayerischen Mittelstandspreis gewann. Aber wieso wirbt Kaspar Schulz mittlerweile mit digitalen Brauereianlagen und einfacher Rezepterstellung über den Webbrowser? Wird Bier mittlerweile in der Cloud gebraut?
Hidden Champions auf der Spur. Was macht sie erfolgreich? Wie erfinden sie sich neu? Jetzt bei Recharge, dem Podcast vom Medienreaktor.
Herzlich willkommen, Johannes, bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist.
Grüß dich. Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein kann. Ja, Bier wird nicht in der Cloud gebraut, aber mit Hilfe der Cloud gebraut mittlerweile.
Das heißt, auf euren Brauanlagen läuft Software.
Ja, also die meisten Anlagen, die wir mittlerweile ausliefern, sind natürlich voll automatisiert. Und die Software für die Automation läuft natürlich auch mittels einer Cloud. Und wir haben mittlerweile auch eine eigene Software eben und hier ein eigenes Team aufgebaut, um eben auch dieses Thema auch in der Zukunft vorantreiben zu können.
Das heißt, das Thema an sich wandelt sich, aber das Brauen selber, verändert sich das auch? Weil ich meine, ihr schaut ja auf eine sehr lange Tradition zurück, 1677 haben wir jetzt gehört. Bleibt das Brauen selber gleich und es verändern sich nur die Prozesse oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, genau. Also letztendlich verändert sich am eigentlichen Herstellungsverfahren, am Prozess relativ wenig. Das ist sehr nach wie vor sehr traditionell im Produktionsprozess, aber natürlich hinsichtlich Effizienz, Steigerung, Zeiteinsparung und natürlich eben auch Personaleinsparung bedarf es einfach auch einer Automatisierung in der Brauerei. Und da lässt sich natürlich eben auch noch viel optimieren und gibt es auch ein hohes Potenzial eben auch noch eben an Effizienzsteigerungen.
Hat sowas auch Auswirkungen auf die Qualität vom Bier? Also, weil wenn der Brauprozess ist ja immer mehr oder weniger der gleiche, aber wenn ihr da jetzt sozusagen hier an die gewissen Schrauben dreht, hat es dann, also sagst du da, ja, ist das Bier am Ende besser?
Ja, natürlich, das muss ja auch im Vordergrund stehen. Also es geht ja nicht nur darum, mal eben Ressourcen zu sparen, sondern es geht ja immer darum, auch das Produkt eben zu optimieren und zu verbessern. Letztendlich kann da die Automation auch nur helfen. Es bedarf immer auch einen kompetenten Braumeister, weil, wie ihr schon in eurem Intro erwähnt habt, es sind ja eben 4 Zutaten für das Bier, die sich ja auch verändern. Also durch unterschiedliche Ernten ändern sich Geschmackskomponenten im Malz und im Hopfen beispielsweise. Und um immer eine gleichbleibende Bierqualität eben garantieren zu können, bedarf es einfach einen guten Braumeister, der eben diese Parameter dann auch über die Automation einstellen kann.
Und also die Braumeister, die haben ja ein Handwerk gelernt und jetzt sind sie quasi damit konfrontiert, das Ganze auch digital irgendwie abbilden zu können. Wie funktioniert das aber euch? Also werden die natürlich entsprechend geschult oder wie läuft das?
Ja, natürlich, wenn wir unsere Anlagen ausliefern und in Betrieb setzen, dann gehört dazu immer auch eine Schulung. Also unser Team macht vor Ort auch immer die ersten Sude, begleitet die ersten Sude eben mit dem dortigen Personal und mit dem Braumeister. Und deswegen ist es auch natürlich ganz wichtig, dass der Braumeister die Anlage versteht, die Automation, die Software dahinter versteht. Aber wie gesagt, er braucht immer die Kompetenz, um den handwerklichen Prozess eben auch im Griff zu haben.
Das heißt, also Tradition und Innovation spielt da quasi richtig gemeinsam einher. Und das Traditionelle ist natürlich die Basis für das Endergebnis.
Absolut.
Dieses Handwerk beherrscht.
Ja, also man kann sich das nicht so vorstellen, dass man sich eine vollautomatisierte Anlage bestellt und dann sozusagen kein Braumeister mehr braucht.
Ja, genau.
So ist es nicht, ja. Sondern wie gesagt, es bedarf immer eben die Kompetenz eben eines guten Braumeisters.
Wir haben vorher auf der Website nochmal geguckt, wovon ihr sprecht und schreibt. Und wir fanden den Begriff Genusstechnik, fanden wir ganz gut, von dem er da schreibt. Genusstechnik seit 1677, so steht es, glaube ich, da. Mhm. Und das ist auch ganz cool, weil da steckt ja auch viel Emotionen drin, ne? Also Technik an sich ist ja was Unemotionales, ne? Und aber am Ende geht es ja darum, wie ihr gesagt habt, das Bier muss schmecken und der Genuss muss passen. Das fanden wir eigentlich ganz cool, weil am Ende geht es ja darum.
Absolut. Es geht am Schluss eben, wie gesagt, immer um die Qualität und um den Genuss. Eben beim Biertrinker, beim Endkonsumenten. Und dadurch, dass wir ja nicht nur ausschließlich eben Anlagen produzieren, um damit eben Bier herstellen zu können, sondern eben auch schon den vorgelagerten Prozess, eben auch Mälzereitechnik produzieren, um eben erstmal das Malz herstellen zu können, aber auch ganz am Ende der Prozesskette eben aus Bierwürze auch Whisky beispielsweise. Also wir bauen eben auch Potstillen für Whiskyproduktion. Somit schließen wir wirklich diesen ganzen Kreis vom Halm zum Glas und da steckt überall eben das Thema Genuss dahinter und wir wollen die passende Technik dafür liefern und so kam der Claim eben Genusstechnik zustande.
Genuss ist ja was jetzt was allen Spaß macht, ne? Und was auch schon vor vielen hundert Jahren wichtig war, sage ich mal. Wie hat sich denn das verändert jetzt über die letzten Jahre? Also ich glaube, Bier hat auch so eine gewisse Renaissance erlebt, auch so durch dieses in Anführungsstrichen Craft-Bier-Thema, weil Bier ist meistens ja handwerklich gebraut, also ist eigentlich fast jedes Bier, wenn es nicht nur Industriebier ist, Craft-Bier. Aber du weißt, was ich meine, dieses Genre Craft-Bier hat sich ja jetzt so in den letzten 10 Jahren so rausentwickelt. Wie haben sich die Ansprüche der Kunden verändert? Also hat man das gemerkt, dass die auf andere Dinge Wert legen oder kann man sagen, nee, das ist eigentlich schon immer so gewesen. Die wollen halt ihr Bier brauen und am Ende ein gutes Produkt haben. Jetzt hat sich da was verändert.
Ja, also aus meiner persönlichen Wahrnehmung ist es so, dass eben die Craft-Bier-Welle der letzten Jahre der Branche sehr, sehr gut getan hat. Insofern, dass die Wertigkeit des Bieres beim Endkonsumenten deutlich gestiegen ist. Also Bier ist, denke ich, salonfähiger geworden in vielen Kreisen, als es vielleicht früher der Fall war. Die Verbraucher sind auch anspruchsvoller geworden, auch sensibler, auch vielleicht besser geschult. Ich meine, man sieht es sicherlich auch hier in der Region rund um Bamberg, wo man wirklich sagen kann, da gibt es keine schlechten Biere. Es ist wirklich egal, in welche Brauerei man geht, erwartet man, aber bekommt man dann auch wirklich ein Top-Produkt.
Ja.
Und das kann wirklich eben vom Kellerbier bis zum modernen Craft-Bier reichen die Range. Und insofern war die Entwicklung der letzten Jahre für die Branche, aber eben auch für den Konsumenten, denke ich, sehr wertvoll.
Ja, mittlerweile hört man ja auch so Begriffe wie Biersommelier. Oder wenn man das Imagevideo auf eurer Website anschaut, finde ich super schön gemacht, wo auch die Brauer oder die Braumeister dann mit einem speziellen Glas, ne? Früher hast du halt, bei uns sagt man Seidler genommen, ne? Und hast da das Bier reingeschüttet. Vielleicht gab es noch ein Pilzglas maximal. Aber jetzt haben ja die Biere so eigene, ich würde jetzt schon fast, wie sagt man denn da dazu, Karaffen oder Tulpen, ja. Die schauen dann sich das genau an, wie Wein. Mhm. Da hat sich schon was verändert. Also dieser Qualitätsanspruch, der ist schon deutlich gestiegen so in den letzten Jahren. Das kann man schon sagen.
Ja, total. Also es ist halt eben ähnlich wie beim Wein oder eben auch bei anderen hochwertigen Getränken, dass jeder Charakter des Getränks eben auch ein unterschiedliches Glas bedarf und eben auch das Thema Food Pairing beispielsweise, denke ich, das gab es natürlich vor vielen Jahren eben in Bezug auf Bier noch nicht, aber mittlerweile gibt es das eben schon, weil Bier nämlich genauso wie eben auch Wein diese spezifischen und unterschiedlichen Geschmackskomponenten hat und zu jedem Essen kann man eben auch eine andere Biersorte, einen anderen Bierstil trinken und das ist einfach unheimlich spannend.
Ja, das Spannende ist ja, dass man, also wir können ja gestehen, der Flo und ich, wir trinken auch gern mal Bier und auch unterschiedliche, also man ist da nicht, also ich zumindest jetzt nicht so festgefahren und was ich immer wieder faszinierend finde ist, aus den vier Zutaten werden so unterschiedliche Sachen hergestellt mit unterschiedlichen Geschmäckern. Das eine ist spritzig, das andere ist mehr malzig, das andere ist frisch, fruchtig. Das finde ich so faszinierend und da gibt es so viele tolle Sachen. Okay, Alkohol ist auch mit im Spiel. Es kann angenehm sein, aber es gibt auch gute alkoholfreie Biere. Also da geht der Trend ja auch hin und dem verschließt ihr euch ja auch nicht, oder, diesem Thema?
Nein, überhaupt nicht. Also man hat sich auch die letzten Jahre viel getan. Früher war es eben nur für die Großbrauereien eigentlich möglich, aufgrund des Investitionsvolumens eben sich eine Entalkoholisierung leisten zu können. Deswegen kannte man eben alkoholfreie Biere nur eben von Industrie- oder Großbrauereien. Das hat sich mittlerweile geändert. Es gibt beispielsweise eben Hefestämme, die keinen Alkohol produzieren. Es gibt auch andere Möglichkeiten, eben den Alkohol dem Bier zu entziehen. Aber auch wir sind dabei, eben für unsere Kundenklientel, das ja eben hauptsächlich aus familiengeführten mittelständischen Brauereien besteht, eben hier auch eine passende Lösung anbieten zu können.
Das heißt, ihr beratet auch, ne? Also ihr tretet nicht nur als Hersteller von solchen Braumaschinen auf, sondern ihr wollt auch, dass eure Kunden dann damit ein super Produkt herstellen können. Und ihr seid dann da auch in dieser Beraterrolle.
Ja, zum Teil schon. Natürlich beraten wir, aber wir sind auch keine Missionare. Das heißt, unsere Kunden wissen ganz genau, welches Produkt, welchen Bierstil sie produzieren wollen und auch mit welcher Philosophie, mit welchem Verfahren. Und da versuchen wir niemanden zu bekehren, sondern eben auf die individuellen Wünsche unserer Kunden einzugehen.
Das heißt, die Rezepte sind da schon im Kopf und ihr zeigt dann, wie die Rezepterstellung einfach geht auf euren Anlagen.
Ja, oftmals ist es ja so, dass Kunden eine Ersatzinvestition bekommen, also eine neue Anlage. Und da ist es natürlich dann ganz wichtig, die Parameter eben so einzustellen, dass sich eben am ursprünglichen Geschmack des Bieres oder an der spezifischen Sorte nichts verändert, obwohl sich das Herstellungsverfahren oder die Technik dahinter eben verändert hat. Also da beraten wir natürlich, wie wir mit welchen Komponenten und mit welchen Parametern man da ans gewünschte Ziel kommt. Aber natürlich, ich würde sagen, gerade international ist es schon dann auch häufig so, dass der Kunde dankbar ist für Rezepturvorschläge für gewisse Biersorten.
Das ist ein ganz gutes Stichwort, international, weil wir haben jetzt hier sehr lokal gesprochen gerade oder lokal gedacht, aber ihr seid ja in 81 Ländern unterwegs und liefert da eure Anlagen, eure Maschinen hin. Wie funktioniert denn da dann die Beratung? Funktioniert das auch digital oder kommt da einer mit?
Dadurch, dass wir ja im Investitionsgüterbereich tätig sind und da große Investitionen meist dahinter stehen, ist es schon so, dass zu Beginn ein Vertriebsmitarbeiter, der auch natürlich technologischen Hintergrund hat, eben vor Ort geht, eben erstmal die Rahmenbedingungen sich anschaut, also sprich das Gebäude oder eben auch die Wünsche des Kunden aufnimmt und berät. Ja, und dann entwickelt sich halt im besten Fall daraus eben ein Projekt und alles Weitere funktioniert eben teils digital, aber dann auch teils wirklich durch persönliche Besuche, beispielsweise dann auch im Bereich des Engineerings, also wenn es um die Projektierung geht oder dann halt auch kurz vor Auslieferung und Montage, dass man sich nochmal die Gegebenheiten anschaut. Wir schicken dann auch, wenn die Anlage hier in Bamberg fertig produziert ist, eben unsere eigenen Monteure auf die Reise, die dann dort vor Ort eben die Anlage installieren und aufbauen. Und wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, dann kommen auch eben unsere Inbetriebnehmer hier aus Bamberg und machen eben mit dem Kunden die ersten Sudel.
Das heißt, das ist ein sehr individuelles Produkt, was ich dann bekomme. Also das ist eine Anfrage aus Japan und dann fliegt erstmal jemand los und schaut, was habe ich da überhaupt, was finde ich da vor?
Ja, je nachdem, wie gut eben der Kunde vorbereitet ist, wenn der Kunde schon mit einer fertigen oder mit einer Gebäudezeichnung und so weiter herkommt, dann bedarf es jetzt nicht unbedingt einen Besuch. Aber es ist wirklich so, dass wir, wir sind eine Manufaktur, wir bauen wirklich individuelle Anlagen für unsere Kunden, wo sich auch eine Anlage meist nicht wiederholt für ein zweites Projekt. Also es sind wirklich Unikate, die wir produzieren, weil wirklich jeder Kunde eben andere Ausgangsvoraussetzungen hat und eben auch andere Batches, also andere Größen der Anlagen benötigt. Und so wird die Anlage wirklich kundenspezifisch konfiguriert auf seinen persönlichen Bedarf.
Das heißt also, bei Export in andere Länder ist euch sehr wichtig. Ich glaube, die Quote ist da auch recht hoch, also von Bamberg quasi aus in die Welt. Das Prädikat Bierhauptstadt Bamberg oder eine der Bierhauptstädte in Deutschland Bamberg quasi in die Welt hinaustragen, ist das was, was man auch spürt da draußen, dass die Leute Bamberg auch mit Bier verbinden und das dann auch eben ja zu Schulz Hess führt, zu Kaspar Schulz führt, Entschuldigung.
Ja, total. Also auf der einen Seite, denke ich, ist Kaspar Schulz ein Bestandteil der Bamberger Bierkultur. Andererseits profitieren wir natürlich hier von diesem bierigen Umfeld, eben von der enormen Biervielfalt hier in der Region. Eben für Bierenthusiasten, was ja meistens unsere Kunden sind, ist es hier wirklich ein Mekka. Mhm. Und ich denke, da machen sich viele auch gar keinen Kopf, wirklich wie viele auch aus dem Hintergrund eben hier Biere zu verkosten, Biere kennenzulernen, hier in die Region reisen. Und insofern, wenn eben Interessenten oder wenn Kunden hierher kommen, dann fahren die natürlich meist total begeistert eben zurück, weil ich keine andere Stadt kenne, die halt in dieser Dichte eben das Thema Bier spielen kann wie Bamberg.
Lässt sie nehmen den Spirit aus Bamberg mit zurück nach Japan zum Beispiel, um mal beim Thema zu bleiben. Okay, jetzt gehen wir mal davon aus, ihr habt da eine Anlage aufgebaut in Japan, die läuft soweit. Und dann, wie geht es dann weiter? Also ihr habt jetzt diese Software, Pioneer Pro heißt die, ne? Mhm. Wird die automatisch immer eingesetzt, wenn jetzt externe Anlagen im Ausland installiert werden? Oder ist das was, was man zusätzlich dazu kaufen muss, weil es halt dann einfacher ist oder schneller geht? Oder wie läuft es?
Ja, wir fahren im Moment, was die Automation anbelangt, noch zweigleisig. Wir haben seit Jahren, arbeiten wir in einer engen Partnerschaft eben mit einem Automationshersteller zusammen. Und wir haben auch jetzt allein von unserem Team hier im Moment noch nicht die Ressourcen, alle unsere Anlagen mit eigener Steuerung auszustatten. Insofern ist es eher dann, kann der Kunde das entscheiden, eigentlich welche Automation er haben möchte.
Ist die Automation auch immer mit der Anlage gekoppelt? Also, oder könnte ich auch sagen, ich habe schon eine Anlage, die gut funktioniert, aber ich hätte gerne eine Automatisierung, eine Automation.
Absolut, natürlich. Also insbesondere unsere Pioneer Pro haben wir jetzt die letzten Monate und Jahre dazu eben auch eingesetzt, entweder eine alte, ältere Anlage eben überhaupt zu automatisieren. Aber Kaspar Schulz war, sag ich mal, auch einer der Pioniere, was Automationstechnik anbelangt. Wir haben schon in den 1970er Jahren eben Anlagen automatisiert und teilweise laufen aus den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts diese Anlagen noch mit dieser alten Steuerung und auch um diese Steuerung auszutauschen. Das war eben auch ein wesentlicher Hintergrund, warum wir die Pioneer Pro entwickelt hatten.
Das ist ja faszinierend. Also die alten Anlagen laufen, das heißt, das spricht ja auch für die Qualität, die ihr herstellt. Und ja, dann kann man das sozusagen renovieren, auf den neuen technischen Stand bringen und da einen riesen Boost halt haben als Kunde. Ne? Dadurch habe ich ja riesige Vorteile. Was sind denn so die Vorteile von der Software? Was habe ich denn dann davon?
Auf der einen Seite geht es natürlich, so banal das klingt, um die Zuverlässigkeit und Kontinuität. Es ist ja so, dass die Anlage, die läuft ja im besten Fall Tag und Nacht, teils eben auch ohne Personal. Da geht es wirklich darum, dass die Schrittketten sauber durchlaufen. Ich meine, das sollte natürlich selbstverständlich sein. Aber auf der anderen Seite geht es natürlich auch um Bedienerfreundlichkeit, um eben auch beispielsweise Rückmeldungen, falls mechanisch irgendwas hängt, wo ja die Automation jetzt keinen Einfluss drauf hat. Bis dahingehend heutzutage Chargenrückverfolgung als Stichwort, also dass wirklich der Brauer bis zum Rohstoff eben weiß, in welcher Charge er eben welche Rohstoffe verwendet hat. Ja, und ich denke, die Spielwiese, was eben auch noch in der Zukunft da weitere Optionen und weitere Bausteine für die Software anbelangt, die ist wirklich sehr groß.
Das heißt, ihr erfindet euch eigentlich schon wieder neu. Also ich meine, diese Software, die heißt ja Pioneer Pro, ne? Kommt das Pionier kommt ja wahrscheinlich daher, dass ihr der Pionier der Automatisierungstechnik wart. Gehe ich da richtig?
Ja.
Oder der.
Das hat natürlich da in der Namensfindung damals mit Einfluss genommen, ja.
Aber ihr kommt ja eigentlich aus einer ganz anderen Richtung. Also ursprünglich seid ihr aus der Kupferwelt. Was waren die Anfänge von Kaspar Schulz?
Ja, also das Unternehmen Schulz eben besteht ja in der 10. Familiengeneration und die erste Generation, die hat eben im Jahr 1677 eine Kupferschmiede am Kaulberg übernommen. Also das heißt, das Unternehmen selbst besteht sogar schon darüber hinaus, aber eben ist seit 1677 in Familienhand. Und das Produktspektrum damals von den Kupferschmieden war natürlich total vielschichtig. Also es ging halt hauptsächlich darum, ja, Haushaltsgegenstände und Behältnisse eben zu schmieden. Eben aber auch, unsere Werkstatt hat sehr viel sakrale Aufträge auch eben bearbeitet, dessen Spur man heute auch noch sehen kann. Beispielsweise die kupfernen Dächer des Bamberger Domes sind eben aus unserer Werkstatt entstanden und eben installiert worden. Ja, und sag ich mal, der Bezug zum Bier oder zu den Brauereien bestand halt eben schon immer darin, dass die Kupferschmieden auch die kupfernen Braupfannen eben gefertigt haben in den Brauereien. Mehr war damals noch nicht aus Metall, also damals waren ja die Fässer und die Bottiche noch meist aus Holz. Ja, und erst in der Generation von Kaspar Schulz hat sich das Unternehmen dann wirklich konzentriert und fokussiert auf die Herstellung von Brauereianlagen.
Und wenn man jetzt springt, also in den 70er Jahren hast du gesagt, Automatisierungstechnik, davor weiter und jetzt Sprung in die Jetztzeit, Automatisierung, Steuerung per Software in der Cloud. Das heißt, ein Erfolgsrezept, ihr versucht euch immer wieder und es gelingt euch auch immer wieder neu zu erfinden, aber das ist ja auch eine Herausforderung. Weil, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, diese Software, die produziert ihr ja selber.
Genau, also die ist selbst entwickelt und die wird auch eben stetig weiterentwickelt. Ja, letztendlich denke ich, kann man sich das so wie bei einem Consumer-Produkt auch vorstellen. Ich meine, ich glaube schon, dass wir, was unsere Anlagentechnik, also sprich die Mechanik anbelangt, einer der Premium-Anbieter in der Branche sind. Aber das nützt wenig, sag ich mal, wenn am Schluss vielleicht der Komfort, die Optik und die Zuverlässigkeit der Automation und der Software nicht zum Produkt passen würde. Deswegen ist unser Anspruch der, wirklich auch für die beste Technik auch die beste Software einfach anbieten zu können, sodass auch vielleicht am Schluss der Kunde sagt, ey, das ist die coolste Software, die es eigentlich in der Branche zu kaufen gibt. Und ich denke, das wird auch in Zukunft ein kaufentscheidender Faktor sein.
Einfach, um die ganze User Experience dann selbst in der Hand zu haben, anfassbar zu haben bei euch in Bamberg. Nur die Herausforderung ist ja, ihr braucht ja jetzt der eigene Entwickler hier.
Richtig.
Vor Ort.
Ja.
Und wie kriegt ihr die denn?
Ja, was uns, denke ich, generell bei der Mitarbeiterakquise hilft, ist das Thema Bier. Also muss man einfach so sagen, ich denke, dass jeder mit Bier was Positives verbindet. Und wir haben ja schon über das Thema Genuss gesprochen.
Ja.
Und es ist wirklich auch in unserem Unternehmen zu spüren, auch wenn wir selber natürlich kein Bier produzieren, sondern nur die Anlagentechnik dafür, aber sind wir so dicht am Endprodukt und Bier verbindet wirklich alle unsere Mitarbeiter querbeet, eben vom Ingenieur bis zum Staplerfahrer, kann jeder damit was anfangen. Und das ist schon mal, denke ich, irgendwo ein positiver Faktor, was eben viele Mitarbeiter anspricht oder potenzielle Mitarbeiter anspricht, sich bei uns zu bewerben. Aber es ist in der Tat so, dass dadurch, dass wir jetzt eben auch im Bereich Automation eben da Programmierer benötigen, stehen wir natürlich da als Arbeitgeber auch in einer harten Konkurrenz. Und ich meine, wir sind ja nicht das einzigste auch produzierende Unternehmen, was sich diesem Thema angenommen hat. Insofern, ja, sehe ich das künftig schon als Herausforderung, da immer wieder gutes Personal rekrutieren zu können.
Ja, da muss man dann natürlich auch, sage ich mal, sich dem Markt so ein bisschen anpassen, ne? Also viele möchten nur noch remote arbeiten, ne? Da mit solchen Sachen seid ihr sicherlich konfrontiert, gehe ich mal davon aus, gerade wenn es digital wird. Aber da will ich jetzt gar nicht so stark rein, weil damit ist, glaube ich, jeder so ein bisschen konfrontiert als Arbeitgeber heutzutage. Diese Vielseitigkeit, ne, die, sage ich mal, der Zeitgeist mit sich bringt und auch solche Digitalisierungsthemen, das ist ja auch die Herausforderung, ne? Dass man sagt, ja, von den Anlagen, wir können Anlagen produzieren, gut, prima, die sind super Produkte, aber wir müssen immer weiterdenken. Wir müssen das Ganze automatisieren und so weiter. Was gibt es da? Jetzt weiß ich, es wird auch in dem gleichen Prozess zum Beispiel auch Whisky hergestellt werden, das glaube ich ganz eingangs schon mal erwähnt. Das ist ja auch so ein, sag ich mal, ja, es ist eine Renaissance des Whiskys auch so ein bisschen, so ähnlich wie Craft Beer. Bin jetzt kein Whisky-Trinker, aber ist das was, wo ihr sagt, das merkt man, dass die Leute da auch mehr Augenmerk drauf legen, dass die einfach mehr solche Produkte wollen? Oder wie seid ihr da unterwegs?
Ja, es ist in der Tat so, dass eben Whisky, aber auch andere Spirituosen global gesehen eben sehr populär sind. Und wir haben eben da schon seit vor einigen Jahren darauf reagiert, weil letztendlich, wie du sagst, der Whisky-Prozess oder der Herstellungsprozess für Whisky ist sehr, sehr ähnlich eben dem Herstellungsprozess von Bier, nur mit dem Unterschied, dass eben kein Hopfen eingesetzt wird und am Schluss eben die vergorene Würze eben in der Destille gebrannt wird. Ja, und unsere Idee war eben da wirklich ein Add-on für unsere Kunden zu schaffen, dadurch, dass es schon eine Automation gibt, dadurch, dass es eben auch schon die ganze Peripherie gibt, brauchen sie eigentlich nur dann noch die Destille am Ende, um eben auch Whisky produzieren zu können. Aber auch da sind wir, sag ich mal, haben wir das auch durch unsere High-End-Brille entwickelt. Also auch hier, denke ich, gibt es kein vergleichbares Produkt, was eben erstmal von der Technologie, aber dann auch wieder von der Automation, denke ich, so perfektioniert ist.
Das heißt also, ihr gebt dann auch Impulse raus und sagt, hey, schau mal, so wie du das Produkt, was du herstellst als Bier, das eignet sich hervorragend, auch um zum Beispiel Whisky herzustellen. Ist das so, dass ihr da auch so den Kunden auch Impulse gebt? Oder kommen die selber mit der Idee und sagen, hey, ihr macht das doch auch, ich würde das gerne installieren bei mir, helft uns da bitte.
Ja, ich denke generell natürlich durchs Marketing versucht man ja immer ja Impulse zu setzen. Aber wir gehen jetzt nicht gezielt auf eine Brauerei zu und sagen, pass mal auf, könntest jetzt auch Whisky produzieren, okay, sondern ich denke, das muss jetzt schon jeder irgendwo sein Geschäftsmodell für sich selber wissen und kennen. Und aber ich sag mal, generell sind da sicherlich viele Kunden inspiriert oder potenzielle Kunden inspiriert. Letztendlich ist es ja auch, gehört ja zu jedem Produkt, sage ich mal, auch immer eine Story. Also es geht, denke ich, auch nicht nur darum, jetzt zu sagen, ich produziere jetzt ab morgen eben auch Whisky, sondern es geht ja auch darum, irgendwo das in ein auch Marketingkonzept einzubinden und wirklich auch eine Geschichte dahinter erzählen zu können, warum mache ich das überhaupt und welche Möglichkeiten habe ich. Beispielsweise habe ich jetzt irgendeinen noch einen Keller, wo ich dann eben diese Whiskyfässer reifen lassen kann und so weiter. Also ansonsten denke ich, würde es auch beim Verbraucher eben keine Akzeptanz finden, wenn dieses Storytelling nicht funktioniert.
Dieses Storytelling, das macht ihr selber auch. Also habe ich gesehen auf eurer Website, wie wichtig ist das Thema für euch? Also dass ihr jetzt nicht einfach nur sagt, okay, wir stellen diese Produkte her, sondern Wir haben einen Podcast, wir haben Tutorials für diese Software. Kurze, kleine Videos, die einem helfen, die Anlage zu steuern oder ähnliches. Dann Geschichten über Kunden, die besonders Bier brauen, solche Themen. Wie wichtig ist es für euch, dass ihr da auch solche Geschichten erzählt nach draußen?
Ja, wir versuchen jetzt eben beispielsweise über unseren Blog Schulz Insight zu inspirieren. Aber wie gesagt, wir können keine Marketingstrategie für unsere Kunden entwickeln. Aber ich hoffe, oder es ist schon unser Anspruch, dass wir, dass Kasper Schulz eben Teil dieses Storytellings ist. Also sprich, dass halt unsere Kunden dann ältesten Brauereimaschinenhersteller der Welt oder was auch immer eben, was sie erzählen wollen oder was in ihr Konzept passt, eben kaufen. Und ja, das passt dann doch immer ganz gut eigentlich auch zu vielen Geschichten, die eben auch unsere Kunden haben.
Ja, das stelle ich mir total spannend vor, weil ja, wie du vorhin gesagt hast, das ist ja so ein High-End-Produkt auch am Ende, ne? Wenn es so ganz spezielle Biersorte ist, beispielsweise ein ganz spezieller Bierhersteller, dass man quasi ja sowas einfach auch transparent macht und sagt, schaut mal, mit unseren Anlagen kannst du Bier brauen, du kannst aber auch Bier brauen. Also diese Vielseitigkeit dieses Herstellungsprozesses, was eigentlich vermeintlich ganz einfach ist, man sagt am Ende, kriege ich so ein hochindividuelles Produkt daraus. Und das sollen die Leute natürlich auch wissen, was damit gemacht werden kann.
Absolut. Vielleicht auch hier noch ein ganz wesentlicher Faktor, das ist ja immer auch der Ort, die Location. Also letztendlich lassen sich ja auch Konzepte nicht von A nach B übertragen, sondern eine Brauerei ist immer irgendwo verortet und erzählt auch diese Geschichte dieses Ortes. Und deswegen denke ich, ist jede Geschichte auch da einzigartig und kann nicht übertragen werden. Und das macht es auch, denke ich, dann so besonders und so individuell.
Wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft schauen, dieses ganze Thema, die Kasper Schulz Story, euer eigenes Storytelling, das Magazin, der Podcast, die Innovationen, die ihr gerade vorantreibt, bestimmt auch damit zu tun, dass du selber ja gar nicht mehr in der operativen Geschäftsführung bist, richtig?
Richtig, ja.
Sondern dass du dich komplett auf Innovation, Strategie, Digitalisierung konzentrieren kannst.
Genau, also das ist mein Antrieb. Die letzten Jahre hat sich Kasper Schulz oder um Kasper Schulz eben auch einiges verändert. Also es gibt mittlerweile eben noch drei Schwesterunternehmen neben Kasper Schulz, die eben auch einen Beitrag zu dieser Wertschöpfung, die ich eben vorhin beschrieben habe, leisten. Und ja, letztendlich die Herausforderungen, die sind eben so vielschichtig, auf der einen Seite operativ und auf der anderen Seite eben strategisch, dass ich mich eben letztes Jahr entschieden habe, eben aus dem Operativen mich zurückzuziehen, um eben da wirklich noch mehr Potenziale in den strategischen Prozessen eben vorantreiben zu können.
Das, was du ansprichst mit den Schwesterunternehmen, das ist die Schulz-Markenfamilie, nennt ihr es?
Ja, genau.
Genau. Worum geht es da? Wollt ihr neue Märkte erreichen oder insgesamt eine größere Schlagkraft haben? Oder was ist das Ziel dahinter?
Ja, aus der Kasper-Schulz-Sicht gesehen, es ist so, dass wir quasi mit Hilfe der drei weiteren Unternehmen wirklich die komplette Wertschöpfung vom Halm zum Glas den Kunden liefern können. Also wirklich ganz angefangen vorne von der Malzproduktion, also sprich von der Gerste, bis hin dann zum weiteren Verarbeitungsprozess des Malzes, bis hin eben zum Sudhaus in der Brauerei, über dann auch den sogenannten Kaltteil in der Brauerei, die dazugehörige Hefetechnologie, eben bis zu den Tanks und Behältern, die wir benötigt, können wir eben alles eben in der Schulz-Markenfamilie liefern. Das konnten wir in der High-End-Qualität oder Kompetenz, muss ich eher sagen, eben allein nur mit Kasper Schulz nicht leisten. Das war, sag ich mal, der eine Antrieb. Auf der anderen Seite geht es aber auch um die Diversifizierung im Markt. Also gerade auch jetzt mit den anderen Unternehmen bewegen wir uns nicht nur rein im Segment Beer and Beverage, sondern eben auch im Bereich Biotechnologie, Pharmazie. Und auch da möchten wir eben in der Schulz-Markenfamilie uns eben weiterentwickeln.
Aber die Kaspar-Schulz-DNA, das wird das Bier bleiben.
Genau, also die DNA von Kaspar Schulz ist Brauen, Mälzen und Destillieren. Und das wird auch so bleiben. Ich meine, es ist schon so, dass eben beispielsweise auch mit unseren Mälzereien eben wir uns auch hier und da in anderen Märkten bewegen. Also eben, dass eben auch mit unseren Systemen Produkte weiterveredelt werden, die jetzt nicht nur rein eben dem Bierproduktionsprozess zugeführt werden. Aber auch das sind wirklich ganz, ganz spannende Projekte für die Zukunft.
Gutes Stichwort Zukunft. Jetzt haben wir in der vergangenen halben Stunde ganz viel über Brautradition, überhaupt Tradition und Traditionsfamilienunternehmen und Innovationen erfahren von dir. Was wird in 346 Jahren sein? Also Spaß beiseite, wohin geht die Reise? Gibt es irgendeinen Trend, wo du sagst, das ist gerade, also merken wir, das wird immer mehr angefragt, oder ist dieser Craft-Beer-Trend geht, der ist noch erst ganz am Anfang, das geht noch viel weiter. Was glaubst du, wo das hingeht in Zukunft?
Ja gut, da gibt es natürlich ja kurz-, mittel- und langfristige Trends. Denn kurzfristig sind Themen, die wir schon angesprochen haben, beispielsweise eben alkoholfreies Bier, was ganz entscheidend eben für unsere Kunden und für die Konsumenten ist. Mittelfristig geht es natürlich weiter darum, eben weitere auch digitale Geschäftsmodelle aufzubauen, eben nicht nur rein die Hardware zu liefern, sondern eben wirklich auch Add-ons für unsere Kunden, was Software anbelangt. Ja, und langfristig, denke ich, geht es wirklich darum, weiter das Thema Genuss weiterzuentwickeln, nicht nur rein, denke ich, was Bier anbelangt, sondern eben vielleicht auch andere Getränke oder andere Cerealien oder eben andere Lebensmittelprodukte. Also wir denken da beispielsweise auch hinsichtlich Proteinentwicklung, was auch eben ja sehr ähnlich ist wie beispielsweise die Hefepropagation in der Brauerei. Also es geht immer auch darum, sag ich mal, für Lebensmittel oder die Trends, die eben auch im Lebensmittelbereich zu erkennen sind, eben da auch zu partizipieren und sich den Themen zu stellen.
Dann wünschen wir dir für die Zukunft ganz viel Erfolg. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball, weil, wie gesagt, das Thema Bier und Fest auch interessiert. Ja, freuen uns, dass es so ein tolles Unternehmen in Bamberg gibt. Ja, wünschen dir alles Gute für die Zukunft und vielen Dank für deine Zeit und deine Auskünfte, Johannes.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für euer Interesse. Hat viel Spaß gemacht. Ja, und bis bald.
Alles Gute. Ciao.
Danke, Johannes. Ciao.